Das ist die Folge 500b. Ich begrüße Sie, wenn Sie nur diesen Teil hören wollen, ganz herzlich und empfehle Ihnen doch auch die anderen ebenso zu hören. Muss ja nicht gleich sein. In diesem Teil soll es darum gehen, wie das eigentlich mal angefangen hat mit dem WDR Computer Club. Also nicht dem Computer Club 2, der ist ja der Nachfahre, deswegen 2, sondern der WDR Computer Club ist eigentlich das erste, was in dieser Richtung da war. Im Fernsehen, in Deutschland, ich glaube sogar auf der ganzen Welt. Nun, wie fing das eigentlich alles an? Also es ist ein bisschen schwierig. Der Kollege Back und ich, wir haben da sicherlich etwas unterschiedliche Sichtweisen. Aber aus meiner Sicht erzählt, und das betone ich hier und ganz subjektiv aus meiner Sicht, möchte ich Ihnen mal so ein bisschen versuchen näher zu bringen, wie denn so eine Geschichte überhaupt entstehen konnte. Ich habe mich schon sehr früh für Elektronik interessiert und habe sehr früh angefangen zu basteln. Damals erstmal Detektorempfänger. Irgendwann kamen dann die ersten Transistoren und das war eine Geschichte, die eigentlich ganz, ganz irre ist. Aber da will ich im anderen Teil nochmal darauf eingehen, was der Transistor eigentlich bedeutet für diese Technologie, die wir heute um uns herum haben. Und ja, so ein Transistor war damals ganz schön teuer. Nur ich bin dann irgendwie an einen einzelnen herangekommen. Ich glaube, der hat um die 10 D-Mark gekostet. Habe ich in Köln beim Schlembach gekauft. Der Herr Hieber damals, Funkamateur, mit dem habe ich oft und lange gequatscht. Naja, auf jeden Fall der OC71, das ist ein kleines, schwarz lackiertes Glasröhrchen gewesen. Und damit konnte man Niederfrequenzverstärker ganz, ganz kleiner Leistung aufbauen. Damit fing es an. Es kamen dann andere Transistoren, es kam immer mehr. Und im Zuge dieser Technik war natürlich auch klar, dass Computer so ein, ja, irgendwie das Fernziel ist. Also irgendwann wollte ich mal einen Computer haben. Dann kam 1974 die Zeitschrift Elektor mit einem Projekt, einem Selbstbaucomputer. Das war einfach nur irre für mich. Ich habe jedes Heft gefressen. Ich konnte nicht abwarten, bis das neue Heft am Kiosk war. Und naja, irgendwann war das Ding dann fertig. Obwohl, fertig kann man nicht sagen. Es war nie fertig. Es hat nie richtig funktioniert. Es waren so viele Fehler drin, die natürlich gepflegt, ja nicht die Fehler, sondern das Projekt gepflegt wurden, ausgebaut wurden, Verbesserungen kamen. Es kamen also ganz, ganz viele neue Sachen dazu und es war viel Resonanz auch von den Nachbauern da. Und dennoch, diese vielen Platinen, ich weiß nicht, wo sie hingekommen sind, die habe ich heute nicht mehr. Aber so richtig funktioniert hat das Ding nicht. Aber gelernt habe ich dabei, wie ein Computer funktioniert. Wirklich herunter, bis zum letzten Bit. Denn man musste jedes Bit bis zum letzten Bit hardwaremäßig behandeln. Es war ja kein Prozessor drin. Ich habe die Hefte alle gesammelt von Elektor, die Originalhefte von damals mit vielen Bemerkungen von mir. Da stehen auch Flüche und Ähnliches drin. Wenn ich mir heute diese Sachen durchblätter, muss ich sagen, es ist einfach Wahnsinn. Damals wurde die Struktur gelegt zum grundsätzlichen Verständnis, wie eine solche Maschine überhaupt funktioniert. Aber der Keim war da. Es kamen dann andere Projekte, die mich nicht mehr so sehr interessiert haben, denn das erste hatte mich verprellt. Viel, viel, viel Arbeit. Ich wusste damals noch nicht, was das eigentlich für ein Schatz war, dieses Wissen erarbeiten zu können. Aber irgendwann kam dann eben ein Platinencomputer. Der Scamp zum Beispiel, der KIM, der Interseal 6100, der war übrigens BDP8-kompatibel von der Befehlsstruktur her, ein 12-Bit-System. Das war wahnsinnig interessant. Es kamen die ersten Taschenrechner, die man programmieren konnte. Ich kann mich erinnern an den SR-52 von Texas Instruments. Der hat damals, ich glaube, über 1000 D-Mark gekostet. Das war für mich wirklich eine Sensation. Damit konnte ich plötzlich alles machen. Ich habe zum Beispiel auch meine Technikerarbeit damit und darüber geschrieben. Lösung von quadratischen Gleichungen mit Nachladen von Programmen von Magnetkarten. Das war damals, naja, bei der Prüfung musste man sich den Rechner von mir ausleihen für die Arbeit, und um das überprüfen zu können. Aber ich musste dann auch noch dabei sein, weil bedienen konnte so ein Ding noch keiner außer mir. War natürlich selbstverständlich klar, dass man mir dafür nichts anderes als eine 1 geben konnte. Aber es hat Spaß gemacht. Ja, und diese ganzen Geschichten, die haben mich doch darauf geprägt, einfach zu gucken, zu warten, wann kommt etwas, was tut sich. Und dann irgendwann kam plötzlich die Nachricht von einem PET 2001 von Commodore. Und dieser PET 2001 von Commodore, da gab es Bilder, der hatte ein Gehäuse, das war abgerundet, so wie die viel, viel späteren Commodore CBM-Maschinen. Und irgendwann hat es das Ding dann auch wirklich gegeben in den USA. Und das war gar nicht so einfach, damals sowas aus den USA zu bekommen. Aber ich habe dann Commodore gesprochen. Ich hatte vorher schon Kontakte zu HP. Und einige Leute aus HP sind dann in eine neue Firma gekommen, Commodore in Deutschland. Und denen bin ich dann wirklich in der Woche 15 Mal auf die Nerven gegangen. Und irgendwann bekam ich dann Anruf. Und dann wurde gesagt, wir haben jetzt die Maschine da. Ich habe gesagt, ja und wie und wann. Und man hat sie per Express geschickt, per Bahnexpress. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe sie in Köln am Bahnhof abgeholt, am Hauptbahnhof. Das war Gründonnerstag. Und ich habe dann wirklich 3 Nächte so gut wie nicht geschlafen. Ich habe das Teil aufgefressen. Der Commodore PET 2001. 3.800 D-Mark hat er gekostet, 8 Kilobyte Arbeitsspeicher hat er gehabt, wobei noch 1 Kilobyte reserviert war für den Bildschirm, der war damit eingebettet. Eine miserable kleine bunte Tastatur, aber einen eingebauten Kassettenrekorder zum Speichern der Daten. Damit fing es an bei mir. Naja, und das Ding, ich habe ja nichts anderes mehr gemacht, als nur davor gehangen und alles Mögliche ausprobiert und gemacht und programmiert. Und irgendwann verdichtete sich dann die Ankündigung für den Apple II. Ein Apple I war in Deutschland nicht zu erreichen, aber der Apple II als Serienmodell. So, erstmal haben wir einen in den USA gekauft. War ein Kollege dabei, der war genauso verrückt wie ich. So, und dann war die gleiche CPU drin, 6502, wie bei dem Commodore, bei dem PET. Aber er war vom Prinzip her ganz anders aufgebaut. Es war ein offenes System. Das gesamte Betriebssystem war gelistet. Basic war gleich mit im ROM drin, ähnlich wie auch beim Commodore. Es war ein bisschen anders, war ein Integer Basic drin. Konnte also nur mit Ganzzahlen arbeiten. Aber die Hardware wurde als Schaltbild mitgeliefert. Und es waren Anschlüsse vorhanden, man konnte eigene Entwicklungen bauen, einbinden, auch in das Betriebssystem. So, und das alles, das hat natürlich wahnsinnig viel Spaß gemacht am Anfang. Später kam dann auch noch ein deutscher Distributor dazu, das war die Firma Basis in Münster, Siegfried und Manfred Lettenmeier. Mit denen habe ich dann natürlich gleich Kontakt aufgenommen, und die haben, bevor Apple in Deutschland überhaupt aktiv wurde, diese Geräte importiert, zum Teil umgerüstet, und den Netzteil und ähnliches war damals nicht einfach. Später hat Apple dann auch 220 Volt damals noch Netzteile geliefert. Ja, und so ging es eigentlich los. Es war eine Goldgräberstimmung eigentlich, und jeder, der so ein Ding hatte, der war mehr als glücklich. Es war alles teuer. Aber es hat alles Spaß gemacht und es hat eine riesige Welle losgetreten an Hobbyisten, die plötzlich aufgewacht worden sind, im wahrsten Sinne des Wortes worden sind, und dann losgelegt haben, alles Mögliche entwickelt haben, Hardware, Software, alles, was man sich denken kann. Naja, irgendwann kam dann auch Apple nach Deutschland in der typischen Manier der amerikanischen Unternehmen. Der bisherige Distributor, der den Markt aufbereitet hat, die Firma Basis, wurde quasi abgemurkst. Aber ich habe dann natürlich auch mit Apple weitermachen müssen, weil Basis keine Rechner mehr bekam von Apple. Und ich habe heute noch meine Zertifikate. Ich bin das erste Servicezentrum von Apple gewesen. Und Händler Nummer 1 oder 3, weiß ich nicht mehr. Wir waren da alle in München und da wurden die Dinger dann verteilt. Ja, Und ich habe das natürlich in Köln verkauft. Ich habe wahnsinnig viel Apple verkauft. Köln, Bonn, Aachen, in der Hauptsache an die Universitäten. Denn jemand anders konnte kaum etwas damit anfangen. Oder Gesamthochschule Wuppertal zum Beispiel, RWTH Aachen und so. Das war also die Anfangszeit. Und irgendwann haben wir dann mal zu Hause gesessen und eigentlich ist die Idee meiner Frau, die gesagt hat, davon kommt ja gar nichts im Fernsehen. Dann habe ich gesagt, gut, stimmt, es kommt davon gar nichts im Fernsehen. Ja, und wie Frauen so sind, dann ruft doch mal an, dann macht doch mal. Und so, ich habe gesagt, ich kann es doch nicht beim Fernsehen anrufen und sagen hier, naja, auf jeden Fall hat sie mich dann doch rumgekriegt. Also habe ich beim Fernsehen angerufen. Man hat mich zu John Pütz durchgestellt und mit dem habe ich da bestimmt eine Stunde gesprochen über diese Sachen. Der hat sich über das Telefonat gefreut, der war sehr interessiert und wir haben also alles Mögliche durchgekaut. Von vorne und hinten war also ein tolles Gespräch. Und er hat dann gesagt, ja, das Thema ist für uns interessant. Ich schicke einen Kollegen vorbei, der meldet sich bei Ihnen. Naja, gemeldet hat er sich nicht. Allerdings gab es zwischenzeitlich von der Firma ITT einen lizenzierten Nachbau des Apple II, den ITT 2020. Und die Jungs sind auch auf mich zugekommen, weil ich damals natürlich auch Werbung gemacht habe in den wenigen Zeitschriften. Und einige Zeitungsberichte waren auch schon auf mich aufmerksam geworden. Denn es war schließlich der erste Computershop in Deutschland, den ich eröffnet hatte. Also kamen die Leute von ITT auf mich zu, haben gesagt, hier willst du den nicht auch verkaufen. Das war ein Apple, der sah am Anfang nahezu identisch aus, nur man hatte ihn mit so Ofenrohrfarbe gestrichen, also silbern gemacht. Aber er hatte noch einen Unterschied. Und zwar hat man ihn umgebaut auf 50 Hertz. Das amerikanische Originalgerät lief ja mit 60 Hertz. Das war alles gut und schön, aber man hat gleichzeitig auch noch das Timing geändert, sodass die HGR, die Auflösung, ein Auflösungsmodus, nicht mehr kompatibel war mit Apple. Das heißt, wenn ich Original-Apple-Grafiksoftware verwendet habe, habe ich senkrechte Streifen da in den Bildern gehabt. Und das war natürlich ziemlich blöde. Es gab zwar später Hardware-Änderungen, die das überwunden hatten. Es gab auch Software, die zum Teil damit lief. Aber so der große Erfolg war es nicht. Und man hat dann hinterher einen ITT 3030 da auf den Weg geschickt, aber da war es eigentlich auch schon vorbei. Apple hatte das Rennen gemacht. Man hat hier ein inkompatibles Gerät versucht, in den Markt zu drücken, was aber nicht funktioniert hat. Aber große Firmen machen solche Versuche. Manchmal geht es ja auch gut. Ja, aber irgendwann dann kam doch, weil ITT versucht hat, Programme mit dem Gerät zu verkaufen. Die wollten also damals schon den Nutzen verkaufen. Und da haben wir Buchhaltungsprogramm, nee, das war nicht Buchhaltung, eine Kartei, irgend so eine kleine Datenbank, denn sowas gab es ja damals gar nicht. Man hatte Basic und konnte in Basic oder, wenn man es konnte, in Assembler programmieren, musste aber alles selbst programmieren. Datenbanksysteme gab es dafür überhaupt nicht. So, also haben wir da eine kleine Textverarbeitung und eine Lagerverwaltung und so weiter gemacht und eine Kundenkartei. Die wurde dann nach Berlin eingeflogen, weil das wie üblich mit Software in der letzten Nacht fertig geworden ist. Und wurde dann da vorgestellt und siehe da, das war auf einer Funkausstellung, wo ITT die Geräte mit unserer Software vorgestellt hat. Und siehe da, da kam plötzlich der Bayerische Rundfunk. Und hat bei mir angeklopft und hat gesagt, hier, hör mal, wir haben uns das angesehen in Berlin und die haben gesagt, das sei von euch. Und das war eine freie Mitarbeiterin, die in der Nähe von Köln wohnte. Und können wir da nicht irgendwas machen? Aus diesem Kontakt heraus entstand dann Alpha 5, eine Computerspielshow. Da waren erstmal ein Apple mit Grafik. Diese Grafik wurde gesteuert über verschiedene externe Aktoren und zwei Kindergruppen haben dann gegeneinander gespielt. Also Alpha 5 gibt es, glaube ich, auch noch ein paar Videos vom Bayerischen Rundfunk im Internet. Später sind das dann zwei Rechner geworden, die mit einer Tastatur gesteuert wurden, wo man dann den Output umschalten konnte, weil einer hat sich immer mal aufgehangen und das ist bei der Produktion immer schwierig. Die Steuerpulte habe ich übrigens noch, könnte ich mal in der Fernsehsendung mitbringen. Die Software auch, aber da müsste ich mal gucken, dass ich die auf dem Apple wieder zum Laufen kriege. Da war nämlich spezielle Hardware dabei. Ja, und das kleine Männlein, was da rumsprang, das hatte ich Bitty genannt. Das hatte sich da auch eingebürgert. Und das lief dann an. Ich bin jeden Monat manchmal mehrfach nach München geflogen oder gefahren, je nachdem, wie viel ich mitnehmen musste an Gerätschaften. Dann haben wir da produziert. Und eines Tages in München rief jemand an im Studio und sagte, hier, hör mal, ich bin auch in München. Im Moment können wir uns mal treffen. Und habe ich gesagt, ja, wer sind Sie denn? Dann war das Ulrich Rode. Ulrich Rode war eigentlich ein freier Mitarbeiter von Jean Pütz in Köln. Und aus irgendeinem Grund hat der Jean Pütz das wieder ausgegraben bei sich und hat gesagt, da hat doch mal irgendein Dödel angerufen, kümmere dich mal drum. Na gut, ich habe gesagt, jetzt hier in München im Studio geht nicht, aber wir können uns ja in Köln treffen, denn er wohnte damals auch in Köln. Na ja, das haben wir dann gemacht. Und dann war der Ulrich Rode da und den habe ich gar nicht wieder losgekriegt, wollte ich auch nicht. Der ist unglaublich nett und freundlich gewesen, Diplom-Mathematiker. Der hat sich das angeguckt. Ich hatte damals einen Ausstellungsraum mit einigen Geräten, da Apple und ITT 2020 und andere Geräte. Ja, und dann haben wir die Dinge durchgekaut von vorn bis hinten. Dann hat er noch Handbücher mitgenommen von Apple, hat mich darum gebeten, sei ich in die Malaie und ist wieder gegangen. Und ja, dann war im Grunde genommen wieder mal Schluss. Bis ich mal wieder in München war, bis er mal wieder anrief und bis er sagte, der Wolfgang Back, der möchte eine Sendung machen und wir machen die zusammen und wir wollen etwas über Computer machen. Hättest du nicht Lust, da irgendwie mal mitzukommen und so? Naja, dann haben wir uns verabredet und dann hat Wolfgang Back mit Unterstützung von Ulrich Rode eine Sendung gemacht, die Wolfgang Back moderiert hat. Da war der Ulrich Rode dabei mit einem Schachspiel, welches auf dem Apple lief. Das hatte ich zur Verfügung gestellt. Sargon 2.5 war das damals, glaube ich. Und es waren noch zwei, drei andere Leute dabei. Und der Wolfgang Back ist dann rundgelaufen und hat jeden befragt, wie das nun ist und was er mit seinem Computer macht. War eigentlich für die damalige Zeit ein sehr schöner Überblick. Wir waren auch abends nach der Produktion noch essen und haben uns wie üblich gesagt, ja, wir bleiben in Kontakt und so weiter. Aber offensichtlich hat diese Sendung kein Schwein interessiert. Es kam so gut wie keine Reaktionen darauf. Es war einfach zu früh. Bis dann, irgendwann hatte ich Kontakt zu NOS, zu Radio Hilversum. Und Radio Hilversum, da war Hörfunk natürlich. Der Hans Janssen, der war Redakteur da. Und die haben Programme für Computer, für Personal Computer, die man normal auf Kassette speichert, über den Sender ausgestrahlt. Jetzt hatten die das Problem, dass man verschiedene Computer, die hatten verschiedene Basic-Dialekte und hatten für verschiedene Funktionen verschiedene Befehle. Das heißt CLS zum Bildschirmlöchen oder Home oder wie auch immer. Und da gab es eine ganze Reihe Befehle. So, und wie kriegt man das nun kompatibel? Indem man diese Befehle nicht verwendet. Aber was macht man, wenn man sie braucht? Man ruft ein Unterprogramm auf. Das heißt, diese ganzen Befehle, die nicht kompatibel waren, wurden hinten an die Programme angehangen. Und dann hat man also nicht gesagt Bildschirmlöchen mit einem spezifischen Befehl, sondern hat gesagt GoSAP irgendwohin. Und dort wurde dann dieser spezielle, für diese Maschine gültige Befehl ausgeführt. Das war also so ein spezieller Teil für die einzelnen Rechner. Und das eigentliche Programm war der Teil, der für alle gültig war. Ja, und dann haben die diesen Basic-Code ausgestrahlt auf Mittelwelle, auf der, damals hatten sie gesagt, Jumbo-Welle, 747 Kilohertz. Und zu Hause saßen die Leute und haben das aufgenommen mit dem Kassettenrekorder. und haben das dann versucht, wieder einzuspielen in ihren Rechner. Das war auch nicht so einfach. Da musste man mit verschiedenen Lautstärken probieren. Am Tonkopf wurde rumgespielt und alles Mögliche. Also manchmal klappte es gar nicht, manchmal nach einer Stunde. Dass es beim ersten Mal geklappt hat, war damals undenkbar. Es war Brudelskram. Aber es hat funktioniert. Ja, und das habe ich dann Wolfgang Back mitgeteilt, habe gesagt, hier, hör mal, da hat sich dies und das und jenes geändert und da müssten wir, sollten wir mal. Das hat ihm dann sehr, sehr gefallen. Er hat damals die Sendung FF gemacht und hat gesagt, okay, dann komm doch mal vorbei, mach doch mal irgendwas, was können wir denn machen? Und ich habe gesagt, ich würde ganz gerne auf dem Apple II ein Programm schreiben, was eigentlich gar kein Programm ist, das besteht nur aus Remarks, also aus Bemerkungen. Und da drin sollte die Telefonnummer und die Anschrift stehen, wohin die Leute sich wenden sollten. Und das haben wir in der FF-Sendung erklärt und ausgestrahlt über den Tonkanal. Fürchterliches Gekreiche. Und naja, und hatten vorher schon ein bisschen publik gemacht, dass wir sowas machen wollten. Und da war plötzlich der Erfolg da. Ich weiß nicht mehr, wie viele Zuschriften Wolfgang Back bekommen hat, aber es waren Hunderte, wenn ich mich recht entsinne. Die hatten das, was wir über den Tonkanal in der Fernsehsendung ausgesendet hatten, aufgenommen auf ihren Kassettenrekorder, in der Regel übers Mikrofon, das Eingebaute, haben dann das versucht, ihren Apple II hineinzuladen und konnten dann diese Remarks in dem Basic Listing lesen und haben sich dann an diese entsprechende Adresse gewendet. Nachdem da die Resonanz noch relativ hoch war, haben wir gesagt, gut, dann machen wir doch irgendetwas. Und da haben wir dann den Know-How Computer Club gegründet. Nicht so ein richtiger Club, sondern einfach so in der Art oder die Ecke davon. Also in dem Know-How, das war damals eine Sendung, haben wir dann diese Computerecke gegründet. Das ging dreimal, Resonanz war gut, dann wurde die Sendung plötzlich abgesetzt. Und dann kam eigentlich der Knackpunkt, den man, naja, allein eine halbe Stunde lang erzählen müsste. Ich will es mal kurz machen. Nachdem die Sendung nun zu Ende war, gab es zwei, dreimal eine Ausnahmegenehmigung, dass wir dann noch was machen konnten und dann war Schluss. Es gab keinen WDR-Computerclub in der Art mehr. Das hat es ja bis dahin auch nicht so richtig und wirklich gegeben. Auf jeden Fall hatten wir dann die Idee und haben gesagt, pass auf, tagsüber ist ja nichts. Jetzt werden Sie sagen, was meinten der damit? Ja, Fernsehen. Es liefen tagsüber keine Fernsehsendungen, jedenfalls nicht in dem dritten Programm, WDR 3, sondern das ging abends um 18 Uhr los, da kamen Nachrichten und dann war wieder nichts. Und dann ging es um 20 Uhr weiter mit der Tagesschau und dann ein bisschen Programm. Also tagsüber lief ein Testbild und ein fürchterlicher Testton dabei. So, und da haben wir gesagt, Mensch, es muss ja nicht den ganzen Tag der Piepton da laufen, da könnte man doch unsere Programme, so Basic-Code-Programme und so Sachen, die könnte man doch da aussenden. Ja, der Wolfgang Back hat einen Antrag geschrieben zur Aussendung einer Computersendung nachmittags irgendwie und so weiter. Und jetzt hatten wir das riesige Glück, dass kein Mensch verstanden hatte, was der Wolfgang Back eigentlich wollte. Ein Computerprogramm ausstrahlen hieß dann für die Macher, wir wollen eine Sendung, eine Fernsehsendung mit Computern machen. Und das fanden die gut. Klatsch war die Genehmigung da. Und es ging mit vielen Wirren und so weiter los. Wir konnten den WDR Computer Club als regelmäßige Fernsehsendung aussenden. Wir wurden öfter mal verschoben von sonntagsvormittags auf samstagsabends, auf samstagsvormittags, auf freitags, auf mittwochs. Das war, naja, ein Hin und ein Her, wie das üblich ist. Wir haben uns aber dann gehalten mit einigen Änderungen, bis es dann im Jahr 2005 doch immer enger wurde, weil der WDR fing an, seine Sendungen kaputt zu machen, die ihn groß gemacht hatten. Und dazu gehörte auch der Computerclub, der WDR Computerclub. Und dann hatten wir im Februar 2006 die letzte Sendung. Und das war's dann. Ich habe dann versucht, mit dem Wolfgang in seiner Redaktion andere Sachen zu machen, aber das war nichts. Irgendwelche Videos drehen, ist nicht so mein Ding. Ich kann etwas zeigen, ich kann etwas erklären, aber naja, gut. Ich habe dann versucht, ein Jahr lang da irgendwas in der Richtung zu machen, aber das war gar nichts. Also habe ich es sein lassen. Wolfgang Back hat es auch sein lassen. Er ist dann in Vorruhestand gegangen und damit war die Sache zu Ende. Zu Ende? Naja, nicht so ganz, denn der Wolfgang Back ist ja nun eigentlich keiner, der so die Hände in den Schoß legt. Und er und ein Kollege, ein ehemaliger freier Mitarbeiter von ihm, der Manfred Kläuber, sind dann zur Telekom gefahren und haben mit denen gesprochen, ob man nicht da irgendwie eine Sendung machen könnte. Denn das war alles im Aufbruch, in der Aufbruchsstimmung. Und naja, in dieser Zeit wusste keiner so recht, was kommt an bei den Leuten, was kann man machen, wie kann man es machen, wie kann man es produzieren. Auf jeden Fall waren diese Gespräche unerquicklich. Ich habe ähnliche übrigens gehabt. Da waren auch irgendwelche Dödels, die allen möglichen Kram erzählt haben, aber von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten. Und auf dem Rückweg haben die beiden dann wohl gesagt, was ist denn, wenn wir ein Audio machen? Keine Fernsehsendung, sondern Audio. Das können wir doch heute allein und auch über das Internet zum Download anbieten. Ja, und da hat der Wolfgang Backburg gesagt, ja, fragen wir mal den Rudolf. Und da haben sie noch auf der Rückfahrt bei mir angerufen und ich kann mich noch ganz genau erinnern, Wolfgang Back in seiner unnachahmlichen, charmanten Art sagte, hast du noch Ahnung von Computer? Weißt du noch, was läuft? Ich habe gesagt, was meinst du eigentlich? Ja, und dann hat er mir erzählt, als sie hätten sich überlegt, ob man nicht sowas machen könnte als Audio und so. Und ich habe gesagt, ja klar, warum nicht? Ich bin ja noch mittendrin in der Thematik. Das war donnerstags und montags haben wir dann in Köln zusammen einen Audiocast aufgenommen. Und das war die Nullnummer. Und das ist aber dann eine andere Geschichte. So, das war das Ende vom 500B. Das heißt also WDR Computerclub. Wie er entstanden ist, bis hin zum Ende und wie es dann weitergeht, das erfahren Sie in der Folge 500C. Wenn Sie das allerdings alles an einem Stück geladen haben und hören wollen, dann hören Sie einfach weiter.